Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
So, hallo Michael, willkommen zu einem neuen Podcast.
Hi Michael, Grüße, hi.
Schön, dich nochmal zu sehen.
Ja klar, regelmäßig, wir tauschen uns ja regelmäßig aus. Und zum Glück auch spätestens mal alle 14 Tage in einem Podcast. Das wird in letzter Zeit ein bisschen holprig von den Zeiten, liegt aber wahrscheinlich daran, oder das liegt daran, dass das halt ein Hobbyprojekt ist und nicht unser Tagesgeschäft ist, womit wir unser Geld verdienen, sondern da geht Kunde vor Spaß. Deswegen sind jetzt mal zwei Folgen ausgefallen und wir kommen ein bisschen unregelmäßiger. Wir versuchen und geloben, ein bisschen mehr Disziplin reinzubringen, aber ja, ist am Ende vom Tag, genau.
Genau. Wir bemühen uns um Kontinuität und haben aber trotzdem heute auch ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar haben wir uns eben im Vorgespräch schon ein bisschen über ein Thema unterhalten, was eigentlich relativ selten angesprochen wird. Und was wir vielleicht gleich mal mit einer Frage einsteigen, die du dann beantworten darfst.
Oh ja, gerne.
Die Frage, würde ich sagen, ist, warum beginnen eigentlich so viele QM-Handbücher, die sich an der Norm orientieren, erst mit Kapitel 4?
Ja, ein schönes Thema. Ich weiß auch nicht, also für viele Unternehmen, für viele Kollegen, für viele, wenn du so im QM-Handbuch guckst, die fangen alle mit 4 an. Und deswegen haben wir uns heute überlegt, wir gucken uns mal 0 bis 3 an, gehen da mal drüber, um allen denen, die das nicht kennen, nochmal so ein Stück ins Bewusstsein zu rufen. Weil wenn wir von der 9001 reden von der Norm, reden wir natürlich auch von den Kapiteln 0 bis 3, weil die Norm fängt eben nicht bei 4 an, sondern bei 0, sprich bei 1. Ja.
Genau, denn für viele Leute sind diese Abschnitte eigentlich eher nur informativ und erläuternd und nicht so ein bisschen Bestandteil der Anforderungen. Es ist aber so, dass da doch eine Menge interessanter Sachen drinstehen, die eigentlich wirklich mal wert sind, dass man ein bisschen drüber redet, weil es auch so ein bisschen Einstieg in die Grundsätze ist und was für die Norm wichtig ist. Wie gesagt, wir sprechen heute nur mal über die 9001 und schauen uns das mal ein bisschen näher an. Und wenn wir gleich mal mit 0.1 starten, mit den ganz allgemeinen Sachen, da geht es so ein bisschen darum, warum man sich als QM-Unternehmen eigentlich als Unternehmen für ein QM-System entscheidet, so rum. Warum man sich eigentlich dafür entscheidet und was die Vorteile des QM-Systems sind. Ich würde es jetzt vielleicht sogar mal ein bisschen auf einer anderen Ebene diskutieren, dass wir nicht sagen, was sind eigentlich die Vorteile eines QM-Systems, weil ich glaube, darüber haben wir in der Vergangenheit schon viel gesprochen und das viel aufgelistet, sondern eher mal zu gucken, was sind denn die Gründe, warum ich überhaupt mit dem QM-System als Unternehmen starte? Also was bewegt mich denn vielleicht dazu? Nicht nur diese reine Vorteilliste. Was wären denn für dich so die wichtigsten Gründe, warum ein Unternehmen eigentlich mit einem QM-System zum Beispiel nach 9001 starten sollte? Oder was ein Unternehmen dazu bewegt?
Genau, es gibt zwei Dinge, die Unternehmen bewegt dazu. Das erste ist, ich werde von außen getriggert. Dieses typische, es kommt eine Anforderung an mich ran, ihr mach mal. Auf der anderen Seite hast du die Nummer mit, ich habe aus mir selbst draußen Intention, eine gewisse Struktur und eine gewisse Stringenz bei mir im Unternehmen einzuführen und mich einer gewissen Norm zu unterwerfen, um eine einheitlich klare Struktur in mein Unternehmen reinzubringen, um diese halt auch, ganz ehrlich, mit einem Zertifikat oder mit einem Zeugnis nach außen zu tragen und zu zeigen, ich habe eine Struktur im Unternehmen, ich kümmere mich darum. Das sind so die zwei Punkte.
Ja. Diese Erwartung von Lieferanten ist tatsächlich ja für ganz viele Unternehmen grundsätzlich ein Trigger für so Zertifizierung. Das geht ja auch sehr stark in anderen Bereichen so vor, wenn man ins Umweltmanagement guckt oder in Informationssicherheit, wo das einfach eine grundsätzliche Erwartung ist, weil man sagt, hey, ich möchte mit jemandem zusammenarbeiten, möchte ihn aber nicht dauernd kontrollieren und habe hier was mir garantiert, dass er einen gewissen Standard erfüllt. Deswegen ist halt meistens der Lieferantendruck das. Für mich ist noch eine ganz andere Variante sehr wichtig, nämlich zur Verbesserung der Qualität trägt natürlich auch bei, wenn jeder zur Qualität Bescheid weiß oder was die Erwartungen an Qualität sind. Und für mich ist einer der wichtigsten Gründe für ein QM-System, unabhängig, ob es jetzt zertifiziert ist oder nicht, dass ich zum Beispiel als Geschäftsführer mich nicht mehr mit jedem Unternehmen im Unternehmen unterhalten kann, weil das Unternehmen zu groß geworden ist. Weil normalerweise geht ja eine Qualitätserwartung auch von der Führung aus an ein Produkt, an eine Dienstleistung. Und wenn mein Unternehmen so stark gewachsen ist, dass ich nicht mehr jedem diese Qualitätserwartung von mir vielleicht vermitteln kann, dann kann das ein QM-System für mich machen. Ja. Das heißt, das System übernimmt das, weil ich im System dokumentiere, was meine Erwartungen sind an gewisse Prozesse, Vorgänge, wie ich mir vorstelle, dass das so abläuft. Oder wie wir zum Beispiel als gesamtes Unternehmen im Idealfall ja entschieden haben, dass die Prozesse abzulaufen haben, wo auch der gesamte Input des Unternehmens reingeht, wo auch nicht mehr jeder für jedes Spezialist sein muss, sondern ich von jedem den besten Input bekomme und das systematisch aufziehe. Das ist für mich eigentlich einer so der Haupttriebgründe für ein QM-System, wenn man es mal so intrinsisch sieht, also aus dem Unternehmen raus. Und damit natürlich die Qualität zu sichern und nicht nur zu steigern. Dass man einfach sagt, hey, ich kann hier die wichtigsten Punkte festhalten und ich kann sie über das System kommunizieren.
Ja, ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wenn man von einem Unternehmen spricht, gehen wir mal von einem Startup aus oder gehen wir mal von einem Unternehmen, was generisch wächst, das ist am Anfang sicherlich eine 4-5-Mann-Unternehmen, ja, wo jeder noch Bescheid weiß, wo der Chef noch selbst mit anpackt und packt und macht. Aber jedes Unternehmen kriegt irgendwann eine gewisse Größe oder jedes Unternehmen wächst und es kommt irgendwann der Punkt, wo du einfach Dinge so für dich regeln musst, damit das Unternehmen in deinem Sinne agiert, weil du nicht mehr überall sein kannst und nicht mehr alles mitbestimmen kannst. Und dann ist eben so eine Einführung von so einer Norm ein super tolles Werkzeug für dich, wo du dann bei einer Skalierung in einem Unternehmen wirklich Informationen streuen kannst, standardisiert streuen kannst und kriegst das Wissen von der Organisation und von deinem Unternehmen und dein Mindset, das, was dein über so ein System in das Unternehmen reingetragen. Finde ich, ist ein super wichtiger Punkt. Und es ist halt gerade auch für kleinere Unternehmen. Ich habe auch kleinere Unternehmen in der Beratung drin, die 5-8 Mann sind, die sagen, wir sind an einem Punkt oder wir wollen halt nie an einem Punkt kommen, dass wir da sind, dass wir eben die Kontrolle so verlieren, dass wir uns in solche Dinge reingeben, wo wir einfach uns nicht mehr wohlfühlen, sondern die sagen, wir fangen jetzt schon an mit Strukturen, uns aufzuteilen, wie machen wir das mit Verantwortung, Verantwortlichkeiten, welche Kompetenzen brauchen wir, Lieferanten, also all den ganzen Kram, wo wir wahrscheinlich oder auch schon viel oft drüber gesprochen haben, das fangen wir schon im Kleinen an, weil dann können wir sehr leicht nach oben skalieren, wenn wir größer werden und wenn wir mehr werden, ja.
Ja, vor allem hast du dann halt auch wirklich einen Mehrwert. Ich meine, klar, es gibt Zertifizierungen, die machst du, weil es von dir erwartet wird oder weil du sie machen musst oder eine Akkreditierung, um überhaupt aktiv zu werden wirtschaftlich, weil es eine Grundvoraussetzung ist. Dann ist es dadurch getrieben. Aber wenn du halt an diesen Punkt kommst und an den sollte jeder mit seinem QM-System kommen, dass man es wirklich für einen Mehrwert benutzt und dass es wirklich zur Steigerung der Qualität oder zur besseren Kommunikation von Wissen führt, dann hast du halt was erreicht. Wenn du das nur für das Zertifikat an der Wand machst, dann bringt es dir halt nicht viel, außer dass es meistens Kosten und Chaos verursacht. Ja. Aber in dem Moment, selbst wenn es mal extern getrieben war, du diesen Switch schaffst, das so rüberzunehmen, dann hast du halt tatsächlich einen Mehrwert von dem Ganzen, wenn du es halt als eine wirkliche Chance erkennst.
Richtig gut finde ich den Ansatz, oder was ich auch schon den Ansatz gemacht habe, es gibt so viel Literatur und so viel Bücher, die du überall kaufen kannst zum Thema Unternehmensführung, wie führe ich mein Unternehmen, wie strukturiere ich mich, wie alles mache. Eine Norm oder eine 9001, so gern wie ich den Dean Media Verlag auch habe, aber so eine Norm zu kaufen sind einmal 120, 130 Euro oder irgend sowas und die gibt dir an sich schon so viel, wie du ein Unternehmen steuern kannst. Und am Ende ist es, ich kann mal von meinem Unternehmen ausreden, wir sind mit aktuell 5 Mann, wir zertifizieren natürlich für uns aktuell keine 9001, weil ich weder die Kundenanforderungen habe, noch für mich den Anspruch habe, das Zertifikat an die Wand zu hängen, aber natürlich leben wir 9001. Also wo ich hin will, ist, mit der Norm kriegst du eine Struktur in ein Unternehmen rein, was ja am Ende gar nicht dich dazu zwingt, eine Zertifizierung zu machen, sondern du kannst das auch einfach nur für dich machen, um eine gewisse Struktur, eine gewisse Stringenz im Unternehmen zu haben. Und dann natürlich auch vorbereitet zu sein, dass wenn die Anforderung vielleicht irgendwann mal kommt, dass du dann einfach sagen kannst, ja, gar kein Thema. Das leben wir seit Jahren. Lass mal den Auditor kommen, der uns das Zertifikat an die Wand hängt, dann holen wir uns noch den Glückwunschkarte ab und dann sind wir fertig. Also eine 9001 zu lesen und zu leben und zu nutzen, bedeutet ja nicht zwingend erforderlich, sie auch über ein Audit und erst recht nicht über ein Zertifizierungsaudit zertifizieren zu lassen, sondern es ist ein Mindset im Unternehmen.
Ja, und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Man muss sich ja nicht zertifizieren lassen, weil eine Zertifizierung kostet eine Menge Geld und die muss man auch wirtschaftlich rechtfertigen. Aber ein QM-System einzuführen und zu leben, das geht auch wunderbar ohne Zertifizierung. Wenn ich schaue, wir haben bei uns ja auch jetzt inzwischen schon, ich glaube, 3 Jahre die 9001. Und das ist für uns wirklich sehr gut, weil wir es gegenüber den Lieferanten und nicht unseren Lieferanten, aber unseren Kunden sehr gut benutzen können. Weil gerade im regulierten Bereich ist es sehr gut, weil wir sagen, wir haben das Zertifikat, wir sind extern kontrolliert, die Qualität ist extern kontrolliert bei uns und passt. Punkt.
Genau.
Das heißt, ihr könnt euch auch darauf verlassen, hier das läuft. Es ist natürlich auch schon vorher bei uns gelaufen. Wir waren auch schon vorher, sage ich mal, wunderbar organisiert und haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt, weil es für uns enorm wichtig ist, weil wir halt diese Qualität auch leben und das ja auch unser täglich Business ist. Deswegen, das war vorher schon da. Wir haben uns dann halt entschlossen, weil es für uns sinnvoll ist, uns zertifizieren zu lassen. Aber für alle, die starten und sagen, hey, das ist mir momentan vielleicht auch noch ein bisschen zu teuer und ich kann das wirtschaftlich vielleicht nicht rechtfertigen, man kann sich trotzdem die Norm holen, wie du sagst. Man kann sich gucken, rauspicken, was passt gut. Und dann ist der nächste Step, wenn ich dann sage, jetzt brauche ich wirklich das Zertifikat an der Wand, der ist dann klein, der ist dann schnell gemacht.
Ja, und das ist ja, das ist ein cooles Beispiel mit uns beiden. Ich bin gerade an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich lebe das System, ich brauche aber noch keine Zertifizierung und ihr seid im Prinzip 2-3 Jahre weiter. Ihr habt es auch vorher schon gelebt und habt irgendwann mal festgestellt, ihr braucht oder ihr wollt eine Zertifizierung haben, um eben den entsprechenden Nachweis auch von einer neutralen Bewertung erbracht zu haben. Und genauso garantiere ich dir das jetzt schon, dass das bei mir in 2-3 Jahren genauso der Fall sein wird. Das ist eine logische Entwicklung und die Anforderungen werden immer höher an Lieferanten, Dienstleister, Beratungsunternehmen und wir werden nicht drum rumkommen, irgendwann mal, dass das Ding auch mit einem Zertifikat an der Wand und mit einem offiziellen Audit abzusegnen. Aber erstmal ist wichtig, das Mindset im Unternehmen zu haben und sich die Norm so zu nutzen zu machen, dass man einen echten Mehrwert aus dem System rausziehen kann.
Ja, und da gibt es, wie du sagst, relativ wenig Hürden, weil die Norm ist ja, sagen wir mal, halbwegs günstig zu erwerben. Es gibt teurere und sie ist ja auch halbwegs verständlich geschrieben. Sicherlich, Normtexte muss man sich ein bisschen reinfuchsen.
Muss man wollen.
Muss man wollen. Manchmal braucht man vielleicht auch einen Übersetzer, der einem Norm Deutsch übersetzt. Ich glaube, das hatten wir in irgendeinem Podcast auch mal. Ja. Und einem so ein bisschen Leitlinien hinkriegt, aber die Norm tut ja auch schon einiges dafür, sich ein bisschen verständlicher zu machen. Ja. Und das ist ja auch was, was wir hier ein bisschen auch schon drin haben. Ich meine, wir haben in diesem Kapitel 0.1 ja sogar eine Definition, was die einzelnen Verben bedeuten. Also da ist muss, sollte, darf, kann. Und da ist schon viel drin, aber...
Das wollte ich gerade sagen. Die Norm erklärt sich, Entschuldigung, wenn ich crashe, die Norm erklärt sich schon ein Stück weit selbst, genau an diesen Punkten, aber in den Kapiteln 0 bis 3. Und eben nicht ab 4. Ja, das ist so das Thema. Deswegen sollte ich mal 0 bis 3 auch lesen und mal mindestens hier den Podcast zu Ende gehört haben, damit ich weiß, was sich da oben verbirgt, damit ich daraus mir den Mehrwert ziehen kann, wenn ich ihn brauche.
Genau. Und deswegen, man muss da nicht nur schnell drüber lesen, weil das am Anfang das Vorwort so einleitungstechnisch, das wirkt so ein bisschen so, ja, muss man schnell drüber scrollen, ist dann weg. Aber da stehen tatsächlich ein paar sinnvolle Sachen drin, die einem helfen, das besser zu verstehen. Findest du, dass das noch verständlicher gemacht werden müsste, dass da noch mehr erklärt werden müsste, wie die Norm gelesen werden muss?
Das ist eine grundsätzliche Sache. Ich finde, du musst immer aufpassen, so viel wie möglich oder so viel wie nötig zu schreiben, aber nicht mehr wie nötig. Dass auf der einen Seite hast du den kompletten Overkill, dass wenn du Sachen wieder bis ins kleinste Detail erklärst, bis in die letzte Kommastelle, dann verlierst du einige, weil die sagen, jetzt blicke ich gar nicht mehr durch, weil es so komplex wird und so komplex beschrieben wird, um alle Eventualitäten und alle Sachen rauszunehmen, dass am Ende vom Tag kein Katz, kein Maus mehr findet. Auf der anderen Seite hältst du es relativ offen, ja, oder machst du es, gestaltest es, schreibst du nicht so viel, lässt du halt Platz für Diskussion, für Spielraum, was auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite negativ sein kann. Ich meine, wir haben einen unserer letzten Podcasts über das Thema Risiko und Chancen gesprochen. Ja, das ist, glaube ich, ein super tolles Beispiel dafür. wo man sich vielleicht ein bisschen mehr Klarheit wünscht, auf der anderen Seite aber auch mit dem zurechtkommen muss, was man da eben hat. Ich bin der Meinung, wenn man die Norm als Norm sich durchliest und ist offen für die Normsprache, dann ist sie verständlich und man kann mit seinen kreativen Ansätzen da einen guten Weg finden, der auch funktioniert. Weil die Basics, die verlangt werden und die vermittelt werden sollen, über eine Norm stehen halt einfach drin. Mach dir Gedanken um deinen Dienstleister, mach dir Gedanken, was du für eine Arbeit hast, seh zu, dass du deine Leistung messen kannst, guck nach deinen Prozessen, guck, dass du zufriedene Kunden hast, kümmere dich um die Struktur. Und super Überleitung, im Kapitel 02 sind ja die Kernthemen, sprich die 7 QM-Grundsätze sogar aufgeschrieben, worum sich die Norm kümmert und worum sich das ganze Ding dreht. Ja.
Ja, also ich denke auch, man muss wirklich aufpassen, dass man das nicht alles zu ausufernd erklärt, weil ich bin ein großer Freund davon, dass man eine gewisse Freiheit hat, sich in der Norm auch zu entfalten, weil die Norm muss ja über ganz viele Unternehmen drüber gezogen werden. Das ist ja von verschiedenen Dienstleistern, produzierenden Unternehmen, die alles Mögliche machen. Das muss das ja alles abdecken. Also die Norm muss ja unheimlich universal sein. Das heißt, ich glaube, man darf sich da gar nicht zu sehr in Details verlieren, sonst wird es unübersichtlich und es gibt den Unternehmen nicht mehr die Möglichkeit, individuell zu sein und es auch so auszulegen. Und ich finde, das ist einfach einer der wichtigsten Punkte, dass man die Norm so versteht, dass sie halt einem so ein bisschen Leitplanken gibt, wo man sich bewegen kann, aber keine zu exakten Vorschriften. Es gibt ein paar Sachen, die werden erwartet und die muss man sicherlich auch umsetzen. Aber bei ganz vielen Sachen habe ich Flexibilität, wie ich das umsetze und ob ich es auch umsetze, wenn es mich denn überhaupt betrifft. Und insofern bin ich schon Fan davon, das ein bisschen lockerer zu lassen. Das lässt vielleicht für den einen oder anderen, der noch nicht so viele Normen gelesen hat, ein bisschen viel Interpretationsspielraum. Und ich kann auch verstehen, wenn sich der eine oder andere mehr, sage ich mal, Anforderungen wünscht, die klarer sind. Weil wenn man so eine Norm nicht ein paar Mal gelesen hat, wenn man ganz neu ist, man muss das schon ein paar Mal lesen. Ja. Dann kommt das aber mit der Zeit und man lernt das zu interpretieren. Aber wichtig ist, im Hinterkopf behalten, viele der Sachen sind gar nicht so streng, wie sie sich manchmal anhören in diesem Normendeutsch.
Ich glaube, das ist ein Mindset, wie ich die Norm lese.
Ja, also das ist das, was ich meine. Also genau, mit dem richtigen Mindset, ne?
Du musst mit dem richtigen Mindset die Norm lesen und du musst nicht sagen, boah, was ist denn das jetzt? Wie kriege ich denn das mit Gewalt irgendwie drüber gestülpt über mein Unternehmen? Oder das kann ja eh nicht matchen, sondern ich muss die schon mit dem Ding lesen, dass ich sage, wie will die Norm mir mit dem, was die mir da in dem Text drin schreibt, wie will die mir helfen, für mein Unternehmen das Richtige zu finden? Und ist das, was die Norm da beschreibt, für mich so wertvoll, dass ich es rausnutzen kann und benutzen kann? Ist es das nicht? Gibt's das nicht? Easy going. Dafür habe ich die Freiheiten, aber ich muss drangehen. Wenn ich drangehe, boah, das ist so eine Norm und die ist so hart und so geschrieben und das wird garantiert schon nicht matchen, dann gehe ich schon mit einer Kritik und mit einer Mindset an die Kiste ran, dass ich eben nicht offen bin für das, was da drin steht. Und dann muss ich einfach sagen, okay, hier, da ist eine Norm, die ist genau für mich geschrieben, mal gucken, was es so von mir will und was sie mir Positives für mein Unternehmen zurückgibt. Welchen Honig kriege ich da rausgesaugt aus dem Ding? Und dann muss ich es einfach lesen. Ja. Dann kommt Wording dazu, Normsprache, das muss ich wollen, da muss ich ein bisschen Übung drin haben, aber dann ist es easy.
Ja, also ich bin auch der Meinung, man kann sich da wunderbar reinarbeiten und es ist wirklich nur eine Herangehensweise und gerade wenn man neu ist, mit ein bisschen Abstand gucken und locker bleiben. Also es ist wirklich so, keine klaren Vorschriften, sondern was davon kann ich für mein Unternehmen gewinnbringend nutzen? Wo bringt es mich voran? Und das ist so ein bisschen die Richtung, mit der man sich bewegen kann und auch guckt, wie machen wir das bei uns? Also nie so lesen wie, das schreibt mir die Norm vor, sondern wie können wir das bei uns machen und wie macht es für uns Sinn?
Ja.
Und dann kommt man da sehr gut durch und dann sind die meisten Anforderungen auch relativ gut umzusetzen, weil ganz viel davon macht man oft schon im Unternehmen. Ja. Also ganz viel setzt man eh schon um oder hat man auch schon. Man muss nur gucken, wie man diese beiden Sachen so ein bisschen konkurrent macht und zusammenbringt oder übereinander legt, sodass das zusammenpasst. Und das ist aber oft gar kein Problem. Vor allem, wenn man so ein bisschen sich an die Grundsätze hält, die du auch eben erwähnt hast. Ich meine, diese klassischen die Grundsätze, die du eben erwähnt hast, so ein bisschen, die einfach hier schon aufgelistet sind und die, wenn ich möchte, ja auch in weiteren Normen wie der 9000 erklärt sind.
Genau.
Und wir fliegen jetzt mal schnell drüber, würde ich sagen, so die Themen. Das ist die Kundenorientierung, die Führung, das Einbeziehen von Personen, der prozessorientierte Ansatz, die Verbesserung, das faktorgestützte Entscheidungsfindung und das Beziehungsmanagement. Und jetzt wäre so ein bisschen die Frage an dich ist, wo siehst du die meisten Probleme, bei welchem Punkt den umzusetzen? Oder wo die meisten Leute Bauchschmerzen kriegen?
Also für mich sind es erstmal, wenn ich mir die 7 Punkte jetzt so durchgucke und sehe die, sind das für mich alles Punkte, wo ich als Unternehmer, als Chefe, als Verantwortlicher in einem Unternehmen vollkommen losgelöst von irgendeiner Norm ein Interesse hätte, dass ich das gut mache. Ja. Ja, ich möchte eine gute Kundenorientierung haben, ich möchte eine gute Führung haben, ich möchte meine Mitarbeiter gut einbeziehen, Lieferanten gut einbeziehen, ich möchte, dass meine Prozesse im Unternehmen funktionieren, ich will permanent an einer Verbesserung arbeiten, ich will Entscheidungen treffen, die auf Fakten beruhen und die nicht aus der Hand geschossen sind. Und logischerweise zu Kunden, zu Lieferanten, zu Dienstleistern ich will wissen, wer was macht, welche Fäden wer in der Hand hat und möchte, dass die ganze Sache geschmeidig über die Bühne geht. Das ist vollkommen losgelöst von der 9001, zumindest von mir, 7 sehr gute Ansätze, die jeder Unternehmer für sich im Kopf drin hat, sage ich jetzt einfach mal. Ein bisschen mehr Fokus, auch noch ein bisschen weniger Fokus, aber so diese Dinge, wenn man sich so ein bisschen selbst reflektiert, ist das so drin. Da spielt dann nachher im Unternehmen natürlich auch noch Umsatz, Unternehmensentwicklung, Steigerung mit, aber das kommt alles aus diesen Grundsätzen raus und eins muss klar sein, die Norm guckt nicht nach Geld. Also das auch ganz klar weg, Norm guckt nicht nach Umsatzsteigerung, sondern Norm guckt nach Qualität. Ich glaube, am schwersten und für viele Leute ist diese Kundenorientierung der größte Hemmnis, weil viele sich überlegen oder immer, wenn wir in Audit sind, das ist so das, was ich immer im Audit ist, so der klassische Kundenzufriedenheit. Wie kriege ich die Kundenzufriedenheit? Wie bleibe ich am Ball? Wie weiß ich, was meine Kunden wirklich wollen? Wie mache ich die Marktanalysen? Wie ist mein Vertrieb gestaltet? Ich glaube, dass das eine ganz schwere Sache ist, für viele Unternehmen umzusetzen. Weil gerade wenn ich schon einen gewissen Kundenkreis habe, den ich schon ein Stück weit gut bediene, zu bewerten, bediene ich den wirklich gut? Und welchen Kundenkreis kann ich mir vielleicht noch aufmachen? Und wo kann ich noch mein Geschäft verbessern und mein Geschäftsfeld erweitern? Das finde ich ist ein schweres Thema, auch wenn es am Anfang sich ziemlich einfach klingt. Kundenorientierung, das klingt erstmal sehr salopp ausgedrückt. Aber was da an Pulver dahinter liegt, da haben meiner Meinung nach viele Unternehmen ein Thema mit. Siehst du das anders? Oder was wäre denn dein Punkt gewesen?
Also grundsätzlich bin ich auch voll bei dir zu sagen, das sind grundsätzliche Sachen, die losgelöst von jeglicher Norm für jedes Unternehmen wichtig sind. Und wenn du diese 7 Punkte eigentlich nicht bei einer Unternehmensgründung, sage ich mal, berücksichtigst, bekommst du in irgendeiner Art und Weise Schwierigkeiten. Ja, weil das einfach grundsätzliche Themen sind, die für Unternehmen einfach notwendig sind. Und ich finde, hier zeigt sich halt auch mal wieder, dass die Norm wirklich auf so ein paar basalen Sachen sich aufbaut, die einfach unheimlich wichtig sind. Und wenn wir jetzt das erste nehmen, Kundenorientierung, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil ich finde, das ist gerade so eine Geschichte, wo die Unternehmen gerade im Wachstum oft Probleme haben.
Ja.
Am Anfang sind die meisten, also die kundenorientiertesten Unternehmen sind oft so, finde ich, Startups auch. Weil die haben ein Problem identifiziert und die fokussieren sich voll und ganz auf dieses Problem und das zu lösen. Vielleicht auch manchmal zu sehr, aber für Startups ist es besonders wichtig, wenn sie erfolgreich sein wollen, sagen wir mal erfolgreiche Startups, ja, wirklich sich auf das zu fokussieren, was sie am besten können und was sie erreichen wollen. Und da ist Kundenorientierung am Anfang unheimlich wichtig, um überhaupt mal in den Markt reinzukommen. Wenn du das nicht hast, dann greift dein Produkt, deine Dienstleistung greift gar nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was man unheimlich im Auge behalten muss, gerade im weiteren Wachstum des Unternehmens,
ja,
um das beizubehalten und sich weiterzuentwickeln. Und deswegen würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Punkt. Und ich glaube, viele dieser Punkte sind auch je nachdem, von wem du fragst, extrem wichtig. Wenn du jetzt zum Beispiel die QMBs fragst, in den meisten Unternehmen würden die vielleicht sagen, die Einbeziehung von Personen. Dass wenn du sagst, hey, mir ist besonders wichtig, dass alle Leute in diesem QM-System mitmachen und ich sie mit einbeziehe und jeder Input liefert und nicht einfach nur guckt, was für ihn dabei rausfällt, so ein bisschen. Deswegen, ich würde sagen, es kommt wirklich extrem auf die Perspektive an. Kundenorientierung könnte ich auf jeden Fall mitgehen.
Und ja, das ist schön.
Wo ich aber tatsächlich vielleicht die größten Probleme sehe, würde ich sagen, ist dieser prozessorientierte Ansatz. Ja. Das ist für mich so ein bisschen das Thema, wo ich sage, da ist bei den meisten Unternehmen anders als bei den anderen Themen, weil es vielleicht nicht so fest integriert ist von Anfang an, der meiste Verbesserungsbedarf, weil sich Prozesse gerade am Anfang sehr stark entwickeln.
Ja.
Und dieser prozessorientierte Ansatz ist eine ganz basale Sache grundsätzlich für die Normen. Und wir müssen mal gucken, wie tief wir da jetzt einsteigen, weil wir haben ja schon mal in Podcast Nummer 15, glaube ich, ziemlich tiefgreifend über Prozesse, was einen guten Prozess ausmacht, gesprochen. Deswegen will ich gar nicht zu viel machen. Aber ich glaube, das ist für mich so ein Punkt, wo ich bei den meisten Unternehmen gerade im Wachstum wirklich enormes Potenzial sehe, wo ich sage, da kannst du einfach viel rausholen, nur durch die Tatsache, dass du mal einen Step zurück machst und anguckst, sagst, was sind eigentlich unsere Prozesse? Und das ist auch für mich auch der Startpunkt, um so eine Norm so ein bisschen aufzubauen, zu gucken, was ist unsere Prozesslandschaft? Was muss ich denn eigentlich aufschreiben? Weil das ist das Grundgerüst für mich so ein bisschen.
Ja. Da bist du aber auch an einem Punkt, den du eben gebracht hast, dass viele Unternehmen schon viele Dinge tun, ohne dass sie wissen, dass es schon normkonform ist, es nur nicht sich verinnerlicht haben. Und da ist Prozesse ein super Beispiel dafür. Weil gerade Prozesse, jeder arbeitet nach Prozessen. So gut und so schlecht und so hü und so hot, wie sie alles sein mögen, aber jeder hat irgendwelche Prozesse im Unternehmen. Jeder weiß, wenn der Brief reinkommt, dann geht er über den Scanner oder wenn das kommt, das geht in die Ablage und wenn der Kunde anruft, kriegt er eine E-Mail, etc. pp. Es gibt jeden Prozess, einmal im Monat schreibe ich eine Rechnung, im Idealfall, ich gucke, welche Stunden, also es gibt für alles schon irgendwelche Prozesse. Und hier ist es super wichtig, sich darüber zusammen Gedanken zu machen, welche Prozesse habe ich denn? Und dann ist für mich auch der ganz klare Tipp, auch wenn es die Norm nicht an jeder Stelle wirklich als dokumentierte Information fordert, sondern da ist mein Input und meine Sache, schreibt das auf. Ja, es muss kein großer Posertext sein, es muss kein Roman werden, aber notier dir mal irgendwo den Prozess in einem Flowchart, in ein paar Keywords, in Stichpunkten, notier dir das mal auf, was du machst, gerade bei Tätigkeiten, die du nicht regelmäßig machst, gerade bei Tätigkeiten, die vielleicht nur eine Person macht, ja, die dann auch mal krank sein kann oder im Urlaub sein kann, wenn es soweit ist, also wenn die Frau, wenn es nur eine gibt, die Rechnungen schreibt und die rechnungsschreibende Person immer am Monatsende in Krankheit oder in Urlaub ist, wird es halt irgendwann auch blöd mit Geldeingang, also solche banalen Dinge, dass man sich wirklich klar wird, was habe ich für Prozesse im Unternehmen, wie will ich es haben und da einfach mal sich das so notiert, dass es mindestens zwei im Unternehmen gibt, die mit dieser Prozessbeschreibung was anfangen können und vor allen Dingen, dass die Prozessbeschreibung auch so ist, dass sie funktioniert.
Ja. Eigentlich das Coole daran ist, um da einzusteigen oder es zu machen, du musst nichts neu erfinden, du musst einfach nur, was du tust, aufschreiben.
Genau.
Also das ist immer so ein bisschen, finde ich, das Missverständnis, dass viele glauben, wir machen jetzt Prozessmanagement, wir müssen alles umstellen. Das hat damit in dem Punkt eigentlich überhaupt nichts zu tun. Prozessmanagement machen heißt erstmal einfach nur aufschreiben, was wir tun. Das heißt, such dir in jedem Bereich den Spezialisten und frag den, was tust du und kannst du das aufschreiben? Ist das ein Standardvorgang, den es Sinn macht als Prozess, den wir immer wieder durchlaufen, mit Input, Output und was passiert dazwischen, aufzuschreiben?
Ja.
Und in dem Moment hältst du eigentlich nur fest, was du eh schon tust. Die ganze Optimierungsgeschichte und Verbesserung und sonst was, das kommt alles danach. Aber ich sage mal, die Grundlage, der Grundstein ist erstmal einfach aufschreiben, was man tatsächlich macht. Und damit habe ich noch nichts neu erfunden, noch nichts umgestellt, noch kein Chaos verursacht. Ich habe mir einfach mal überlegt, was machen wir eigentlich und habe das aufgeschrieben.
In der Praxis, gute Idee, in der Praxis habe ich schon erlebt, du grinst auch schon gerade in dich rein, in der Praxis habe ich schon erlebt, dass alleine das Aufschreiben des, wie macht ihr es denn, schon ein gewisses Chaos verursacht. Weil wenn du dein Unternehmen eine gewisse Größe hast und hast gewisse Befindlichkeiten und Mitarbeiter und gewisse Herangehensweisen an solchen Sachen und du sagst nur, jetzt schreiben wir mal auf, wie es geht, dann sagt die Person A, naja, ich gehe links rum, um zum Ziel zu kommen. Die Person B sagt, ja, links bin ich noch nie gegangen, also das muss auf jeden Fall rechts rum gehen. Und der Chef sagt, wir haben doch irgendwann mal gesagt, es geht geradeaus. Also selbst das Aufschreiben und das Bewusstwerden eines Prozesses ist in vielen Unternehmen, wenn es losgeht, ein Lernprozess und auch schon eine indirekte Optimierung, weil du da schon allein beim Aufschreiben Lücken siehst und Themen siehst und erkennst, warum manche Dinge gut und manche Dinge nicht ganz so gut funktionieren, weil halt eben verschiedene Menschen verschiedene Themen tun oder verschiedene Wege gehen, um ans Ziel zu kommen und einer vielleicht effektiver ist wie der andere, um mich mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Ja. Das stimmt, ein gewisses Chaospotenzial ist sicherlich da. Ich meinte das auch eher in die Richtung, dass ich sage, ich werfe jetzt nicht alles über den Haufen. Und ich finde, da ist Kommunikation wirklich eine der wichtigsten Sachen überhaupt, weil das ist etwas, was mir zumindest unheimlich Spaß macht, wenn du mal erstmal durch die verschiedenen Abteilungen gehst und du nimmst erstmal jede Abteilung für sich, nicht alle auf einmal, auf gar keinen Fall, das ist pures Chaos. Nimmst mal jede Abteilung für sich, setz dich mal eine Stunde mit denen zusammen und machst einfach nur ein Turtle-Diagramm und schreibst einfach nur mal zusammen mit ein paar Personen auf, was machen wir, was kommt rein, was geht raus. Und oft ist dann so ein bisschen so, was bringt das jetzt, kommt da überhaupt was zusammen, so viel machen wir ja gar nicht. Und du wärst überrascht, wobei du bist nicht überrascht, du kennst das, aber man ist manchmal überrascht, wie viel da zusammenkommt. Also ich sehe das regelmäßig, dass in so Workshops dann die Leute sich wundern, dass man nach einer Stunde dieses Turtle-Diagramm randvoll geschrieben hat und die Leute stolz sagen, ah, guck mal, da sieht man mal, was wir eigentlich alles machen.
Ja.
Und wie viel hier eigentlich passiert, dass man sich selber einfach mal bewusst macht, was passiert hier in unserer Abteilung. Und das ist manchmal wirklich viel und wirklich cool einfach zu sehen. Weil man kann das natürlich auch nach außen zeigen, was alles bei einem passiert und damit auch Verständnis bei anderen natürlich erzeugen, weil die anderen mal sehen, was geht denn alles in diesen Prozess rein? Was passiert hier alles? Also sicherlich Chaospotenzial ist da, aber ich finde, das ist etwas, wenn man es mit richtiger Kommunikation, mit der richtigen Art und Weise angeht, unheimlich Spaß machen kann, so ein bisschen das aufzubauen, wo ich auch immer wieder sehe, dass die Leute auch Spaß dran haben, wenn man das mal so anfängt. Und auch dann ganz schnell erkennen, warum das sinnvoll ist, das zu machen. Und dann auch sehr aktiv mitarbeiten in den meisten Fällen.
Ich bin da ein großer Freund von, ich mag Flowcharts, BPMN-Flowcharts. Mhm. Ganz großer Freund von, ein Start, es gibt einen Start und ein Ende und es gibt immer einen vorgelagerten, nachgelagerten Prozess oder eine Abteilung. Also wenn ich in so Sachen reingehe, was macht ihr? Könnt ihr es aufmalen? Was macht ihr, wenn? Was passiert, wenn die Unterlagen nicht da sind? Was braucht ihr oder was erwartet ihr von der vorgelagerten Prozess oder von der vorgelagerten Abteilung an Unterlagen, damit ihr arbeiten könnt? Ich so ein klassischer Fall ist das Abrechnungsbüro und der Außendienst. Was muss der Außendienst von der Auftragsannahme kriegen, damit er seinen Auftrag richtig erfüllen kann? Was muss die Auftragsannahme vom Kunden haben, damit die weiß, wo sie den Außendienst dahin schickt? Und was braucht die Abrechnungsstelle, vom Außendienstler, damit sie die Rechnung schreiben kann? Also Kunde, Auftragsannahme, Servicetechniker und Abrechnungsstelle, diesen Flow. Wer hat welche Schnittstellen? Was verzahnt ineinander? Welche Software? Das ist ein super spannendes Thema. Und du wirst gar nicht glauben, in wie vielen Unternehmen ich sage, was brauchst du denn an Infos, um das zu machen? Und was kriegst du denn an Infos? Und dass man da so Schnittstellenprobleme löst und sich über solche Sachen bewusst, absolut super.
Ja.
Und dann kommen wir, bevor wir uns in die Prozesse verrennen, kommen wir aber auch gleich genau, machen wir dann schon selbst, wenn wir die Prozesse erstellen und selbst wenn wir die Prozesse nicht transparent oder nicht dokumentiert haben, haben wir alle irgendwo für uns selbst diesen weltberühmten PDCA-Zyklus drinne. Ja, der einfach sagt, plan, do, check, act. Ja, also plane was, mach was, guck, ob es okay ist. Und wenn es nicht okay ist, justiere nach. Ich meine, das hat jeder, ja, zumindest ich und alles, was ich umkomme, das macht doch jeder für sich selbst. Ja, und da ist doch jeder so tief drin in der Sache, dass er sich überlegt, ich würde jetzt gern was tun. Ja, dann tue ich was und dann sage ich, boah, war das jetzt cool? Hat das super cool funktioniert? Gab Stolpersteine? Wenn Stolpersteine gibt, räume ich die aus dem Weg. Also diese Selbstverbesserung, finde ich, ist bei jedem verinnerlicht. Und wenn ich sage, wir machen jetzt mal PDCA, dann gehen erstmal die Hügel hoch und dann heißt, um Gottes Willen, was müssen wir denn jetzt noch tun? Und dann sage ich, verbesserst du dich selbst? Ja klar, ich gucke, ob das da ist oder nicht da ist und ob das gut war oder nicht gut war. Wenn es nicht gut war, steuere ich nach. Dann sage ich, wunderbar, das sind wir.
Ja. Ich finde, der PDCA-Zyklus, das muss man sich bewusst machen, ist ja einfach nur, sage ich mal, eine Methode, eine Visualisierung so ein bisschen in vier Steps, die praktisch einmal rund läuft, um dir Gedanken zu machen. Passt das gerade? Ist das gerade sinnvoll? Um das zum Beispiel auch nochmal auf dein Beispiel von vorher mit den Schnittstellen zu beziehen, weil du hast ja gesagt, besonders interessant sind diese Schnittstellen. Die finde ich nämlich auch mega spannend, dass du einfach guckst, wo ist hier Verbesserungsmöglichkeiten? Und ganz wichtige Frage finde ich dann auch, was du gesagt hast, was erwarten andere von mir so ein bisschen? Das heißt, ich beziehe die Sachen von außen mit ein. Da mein Tipp auch so ein bisschen, sieh mal vielleicht nicht nur die Kunden, an die ihr verkauft, sondern sieh auch mal deine internen Kunden. Ja. Also andere Abteilungen können auch interne Kunden sein und so ein bisschen auch kann man schauen, was erwarten die von uns? Und das sind alles so Inputs, die in so einen PDCA-Zyklus auch reinfließen können. was ja nicht mehr heißt als, ich mache mir Gedanken, ich mache irgendwas, ich plane das, setze das um und gucke mir am Ende an, was kommt dabei raus. Und dann sind wir halt, sobald wir unsere Prozesse haben, wieder da in dem permanenten Flow, wo wir uns angucken, was passiert da eigentlich und macht das noch Sinn. Im Endeffekt ist der PDCA-Zyklus nicht viel mehr als den Prozess immer mal wieder zu hinterfragen. Genau. Zu gucken, was passiert eigentlich da drin und was kann ich vielleicht noch verbessern, weil die Grundsache für mich ist wirklich so KVP und Fehlervermeidung. Den Prozess einfach immer wieder angucken.
Aber auch da setze ich jetzt mal voraus, ja, dass alle, die uns zuhören und wir auch, wir sind doch auch alle keine Lemminge, die irgendwelche Dinge stumpf abhandeln, so gut und so einfach, wie es geht, sondern wir haben doch alle von uns aus selbst die Sache, die Prozesse so gut zu haben, ich sag mal ganz ketzerisch, uns ist doch daran gelegen, die Prozesse so gut zu haben, dass wir mit so wenig Aufwand und so wenig Arbeit wie möglich so viel Geld, wie es irgendwie geht, verdienen können oder uns den Arbeitsantrag so leicht wie möglich zu machen. Also, ja, das mag jetzt vielleicht blöd klingen, aber unser Ansatz ist doch, keiner will, dass sie es künstlich und unnötig schwer machen, sondern wir sind doch alle daran interessiert, dass wir es so einfach wie möglich haben und dass das so geschmeidig wie möglich über die Bühne geht. Wenn wir schon arbeiten, dann wenigstens mit Spaß bei der ganzen Nummer. Und deswegen finde ich, dass so ein PDCA, auch wenn er nicht immer PDCA heißt und nicht immer PDCA genannt wird, doch irgendwo in uns schlummert und viel davon schon getan wird. Auch wenn wir es nicht offiziell PDCA nennen, sondern wir gucken selbst, was kann ich denn besser machen? Was kann ich denn einfacher machen? Kann ich mir eine Software anschaffen, die mein Problem löst? Kann ich jetzt vielleicht den Step überspringen? Sollte ich da vielleicht noch eine Checkliste haben? Brauche ich noch irgendwas nur zusätzlich von meinem Außendienst, dass ich schneller abrechnen kann? Also den ganzen Kram, das ist doch in den Leuten oder in ganz, ganz vielen Personen von sich aus drin, damit sie es einfach einfacher beim Arbeiten haben.
Ja, ich glaube auch, das ist halt einfach auch ein natürlicher Teil von dem Prozess, weil in den meisten Fällen bleibt der Prozess ja nicht so, wie er ist. Und du kannst ihn oft auch gar nicht so lassen, wie er ist, weil sich Kundenanforderungen und Dinge im Unternehmen einfach ändern. Das heißt, Anpassungen sind ganz natürlich.
Ja.
Und ich finde, der PDCA ist an der Stelle halt nur immer so ein kleiner Trigger oder so eine Erinnerung, sich nochmal systematisch damit auseinanderzusetzen. Also das, wenn es vielleicht mal von sich aus was liegen geblieben ist, ein Prozess oder mal länger nicht angefasst wurde, ist das nicht immer ein schöner Trigger, das nochmal anzugucken.
Ja.
Und zu sagen, hey, es gibt ja diese Systematik und ja, aber im Endeffekt ist das ja nichts, was, sag ich mal, geplant passieren muss, sondern was halt oft so ist. Also natürlich ist es sinnvoll geplant, seine Prozesse regelmäßig anzugucken, Ausrufezeichen. Aber es ist auch etwas, was, glaube ich, einfach Teil eines Prozesses ist. Der wandelt sich, der verbessert sich, der verschlechtert sich vielleicht auch mal und benötigt Anpassung.
Ja.
Und das gehört dazu. Und das ist der PDCA-Zyklus für mich so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner, wo man mal starten kann oder das einfachste Modell, das zu erklären. Und wenn du willst, kannst du diese Sachen ja wirklich ins Detail weitertreiben. Also wenn du dann richtig ins Prozessmanagement reingehst, da kannst du dann dich richtig austoben. Du kannst das ganze Ding ja auch noch ausbauen. Wenn ich überlege, ich kenne aus dem Six Sigma auch noch die kleine, eigentlich ist es fast die große Stiefschwester vom PDCA-Zyklus, den D-Mike-Zyklus, weißt du, der noch ausgebauter ist und noch mehr auf Fehlerbeseitigung und Prozessoptimierung, sage ich mal, ausgerichtet ist. Und es gibt noch unzählig andere Zyklen und Ausbaustufen von diesen Dingern, wo man sich wirklich sehr austoben kann. Aber ich finde, wichtig ist, dass es halt praxisorientiert bleibt. Also es ist einfach eine Methodik. Es ist etwas, was man mal verinnerlichen muss, was das bedeutet, was man damit erreichen will. Und dann wird es Teil des Systems. Also es ist nicht was man dauernd aufwärmt, sage ich mal.
Es ist auch ein Stück weit unangenehm, weil es auch passieren kann, dass man sich Dinge eingestehen muss, dass es auch manchmal Sachen verschlimmbessert wurden. Deswegen ist das ja ein Kreis, dass man es immer wiederholt, dass man manchmal verschlimmbessert man halt auch. Manchmal kommt man aus der Idee raus und sagt, ich brauche jetzt eine neue Software oder ich möchte jetzt ein neues Tool einführen oder ich kaufe ein neues Werkzeug, weil ich mir davon erhoffe, es wird irgendwas besser. Ich kann den Output steigern, ich werde effizienter etc. pp. Und dann muss man sich nach einem halben Jahr reflektiert dann auch angucken und sich auch die Frage gefallen lassen, ist es jetzt wirklich besser geworden? Habe ich jetzt Geld zum Fenster rausgeworfen, weil ich was gekauft habe? Wo es gibt ja drei Möglichkeiten. Entweder es ist besser geworden, es ist gleich geblieben oder es ist schlechter geworden. Also die drei Dinge gibt es jetzt im Groben. Ja, und dann muss ich mir ehrlich eingestehen, in manchen Situationen, es ist zwar jetzt nicht besser geworden, aber sondern schlechter geworden, es ist genauso gut, also ja, für die Katz. Oder ich muss sagen, boah, das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Ich habe das zwar besorgt, das hat auch Geld gekostet, ich habe da auch Zeit investiert, aber das wird in keinster Weise besser, das wird eher schlechter, was ich jetzt hier vorhabe. Ich brauche länger, die Qualität geht nach unten und dann muss ich reagieren können. Act, ganz klar, das ist checked und act. Und dann muss ich mir das angucken. Und dafür ist halt einfach das Buzzword PDCA super geeignet.
Ja, und ich finde, das, was du jetzt am Ende gesagt hast, ist oft auch für die Unternehmen der meiste oder häufigste kritische Punkt, würde ich mal sagen, nämlich dieses Act so ein bisschen. Also ich habe meine Zahlen, ich gucke mir alles an, aber dann auch diese Zahlen zu benutzen, umzusetzen. Ich finde, das ist einer der kritischsten Punkte überhaupt, weil viele schreiben ganz viel auf, erfassen ganz viele Kennzahlen, teilweise viel zu viele und Sachen, fangen aber nichts damit an. Und dann musst du kritisch hinterfragen, ist es sinnvoll, dass ich das mache und was lerne ich denn daraus? Also der einzige Sinn ist, Verbesserung und das, sage ich mal, kontinuierlich voranzutreiben. Und da darf es auch mal sein, dass was schlechter läuft, dass was schief läuft. Und im Moment, wo ich das erkenne, habe ich ja wieder Potenzial zur Verbesserung.
Ich wollte gerade sagen, gehen wir rüber, was der nächste Punkt auch in Kapitel 03 ist, neben PDCA, der spricht ja vom risikobasierten Ansatz. Ja. Und das ist genau die super Überleitung. Natürlich muss ich Risiken eingehen oder ich muss unternehmerisch Dinge tun oder ich treffe Entscheidungen, die vielleicht im zweiten Schritt nicht ganz so mega waren. Dann ist aber doch mein positiver Output aus dem Ganzen, dass ich es erkannt habe und steuere nach. Viel schlimmer wäre ja, ich würde eine Fehlentscheidung treffen und würde sie einfach konsequent durchziehen und würde damit meine Qualität, mein Unternehmen etc. pp. Eben ins Negative ziehen und nicht in die Verbesserung rein und nicht in die Weiterentwicklung treiben. Und deswegen ist auch eine Erkenntnis, der Weg war der falsche. Erstmal eine negative, weil die Erkenntnis da war, der Weg ist falsch. Aber auf der anderen Seite eine gute Erkenntnis, weil ich dann eine von 1,8 Millionen Möglichkeiten weniger habe, wie es funktioniert. Ich kann die nächste ausprobieren. Und ich kann mich auf den Weg machen und kann gucken, wie steuere ich nach, weil wie es nicht geht, habe ich jetzt gelernt. Dann kann ich mir jetzt Gedanken machen, wie es gehend hinkriege. Ja.
Ja, vor allem wie so oft ist es auch so, dass sich nicht zu entscheiden die schlechteste Entscheidung ist.
Auf alle Fälle.
Im Endeffekt solltest du ja, wenn du was machen willst, dich für einen Weg entscheiden. Und dann hast du einfach automatisch ein Risiko, was du ja zu diesem Zeitpunkt abwägst. Und dieses Risiko kann auch mal größer sein und nach hinten losgehen. Und dann gehst du halt damit um. Deswegen eine Fehlentscheidung ist ja, solange sie nicht zur absoluten Krise führt, ist ja alles machbar. Also du kannst es ja in der Regel wieder gerade biegen.
Ja, und aber...
Ja, das ist einfach das Ziel, so ein bisschen damit zu arbeiten. Und du musst ja Risiken eingehen im Geschäftsbetrieb. Das ist schon im Geschäftsbetrieb mit drin. In dem Moment, wo du ein Geschäft oder ein Business aufmachst, gehst du schon ein Risiko ein. Ja. Und wichtig ist einfach nur, nicht den Fokus zu verlieren. Wo sind die großen Risiken? Worauf muss ich mich fokussieren? Und das ist ja dieser risikobasierte Ansatz, was der meint. Schauen, wo muss ich meine Aufmerksamkeit am meisten hinbewegen? Wo stehen die größten Gefahren so ein bisschen?
Ja, und aber das ist Risikomanagement. Ja. Das ist Risikomanagement. Wenn du Entscheidungen triffst, verheiratest mit dem PDCA, das steht ja nicht umsonst in einem Kapitel drin, verheiratest so ein bisschen. Und wenn du ins Doing reingehst und gehst in den Check-Ding rein und du siehst, du musst was tun, dann, und du willst, sagst jetzt, gehen wir mal ins Beispiel, du sagst, du brauchst eine neue Fertigungsmaschine oder es wäre jetzt schöner und effektiver, brauchst eine neue Fertigungsmaschine und die Fertigungsmaschine kostet x Millionen Euro, dann gehst du natürlich ein gewisses unternehmerisches Risiko ein und das solltest du dir vorher gut überlegen. Und wenn du in sowas reingehst, das macht aber auch das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass jeder Unternehmer, bevor er Investitionen tätigt, sich Gedanken macht, sind die sinnvoll, über welchen Zeitraum kriege ich die wieder reingeholt, kriege ich die überhaupt reingeholt und will ich das und will ich das nicht? Und das ist Risikomanagement auf einer ganz einfachen, banalen Ebene. Ja, da reden wir nicht von irgendeinem Risikomanagement, was in irgendeinem Informationssicherheits-BSI-Grundschutzkatalog drinsteht, wo wir über irgendwelche Dinge reden wie Abhörsicherheit und Erdbeben oder sowas, was vielen Leuten sehr weltfremd ist, wenn wir jetzt hier von uns reden. Aber hier geht's um unternehmerisches Risiko und das risikobasierte Denken für mein Unternehmen und um abzuwägen, habe ich ein Risiko? Wie groß ist das Risiko? Und möchte ich das Risiko eingehen? Trage ich das Risiko ja oder nein?
Ja, am Ende muss man einfach verstehen, welches Risiko man eingeht an der Stelle.
Genau.
Ich muss verstehen, was will ich damit erreichen? Die Norm will mir hier nur sagen, mach dir bewusst, was du eigentlich tust. Was ist dein Ziel, das du erreichen willst an der Stelle? Und was sind die Sachen, die damit einhergehen? Und was sind mögliche Outcomes an der Stelle? Und wie du schön gesagt hast, das muss ja nicht ausufernd sein. Und Risikomanagement ist ein gigantisches Spektrum von systematischem Risikomanagement mit aufwendigen Methoden bis zu, wir haben einfach mal drüber geredet, was schiefgehen kann. Und ja, das ist ja ein riesiges Spektrum, in dem ich mich bewegen kann. Wichtig ist nur, ich muss mir bewusst machen, dass ich Risiken mit einbeziehen muss. Also, dass es Risiken gibt. Und ich kann nicht einfach zum Beispiel irgendwas kaufen, was vielleicht wie eine Maschine mehrere tausend Euro, 10.000 Euro oder in die Millionen geht, ohne mir wirklich Gedanken darüber gemacht zu haben, macht das Sinn? Oder vielleicht meine Mitarbeiter zu fragen, was braucht ihr denn eigentlich wirklich?
So, und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Wenn ich mir schon die Gedanken dazu mache, wenn ich mir schon für mich oder mit meinen Mitarbeitern die Gedanken dazu mache, kaufen, ja, nein, lass uns bei der Maschine bleiben oder lass uns bei einer anderen Software kaufen, etc. pp. Wenn ich ein gewisses Risiko eingehe und ich mache mir über das Risiko Gedanken, dann ist das doch aus meiner Denkweise das Logischste von der Welt, dass ich mir die Gedanken, die ich gemacht habe, zu dem Risiko, was ich gehabt habe, da schreibe ich mir doch irgendwo auf. Sonst, wenn ich dann im halben Jahr wieder drüber nachdenke, dann weiß ich doch gar nicht mehr, warum habe ich die Entscheidung getroffen, welches Risiko wollte ich tragen, was wollte ich eingehen, sondern wenn ich über sowas bin, dann schreibe ich mir das auf. Und da rede ich auch nochmal, da rede ich jetzt auch nicht von einer 5x5 Risikomatrix mit irgendwelchen Bewertungskram, sondern dann nehme ich mir ein Post-it, den ich mir an den Bildschirm klebe, im dümmsten Fall, oder ich schreibe mir es in irgendeine Notiz rein oder in OneNote. Also ich schreibe mir irgendwo auf. Ich möchte eine neue Maschine kaufen. Diese Maschine kostet 3 Millionen Euro. Ich habe im Unternehmen nur 500.000 Euro Umsatz im letzten Jahr gefahren. Das Risiko, wenn ich jetzt für 3 Millionen eine Maschine kaufe, ist relativ hoch, weil finanzielle Verluste, Auslastung, welche Kunden hängen dahinter, kriege ich die überhaupt? Und dann komme ich irgendwann zum Entschluss und sage, ich lasse die Finger weg oder ich komme zum Entschluss und kaufe sie. Und wenn ich die Finger weglasse, dann muss ich, wenn ich in einem halben Jahr wieder auf die Idee komme, dann muss ich mir einfach nur angucken, warum war ich, habe ich vor einem halben Jahr gesagt, ich lasse die Finger weg, ja, warum bin ich zum Ergebnis gekommen? Und jetzt sage ich, ja, pass auf, der Parameter hat sich geändert, der Parameter hat sich geändert, jetzt ist das Risiko geringer, jetzt kann ich. Oder ich komme zu dem Erkenntnis, die Parameter, die ich letztes Jahr vor einem halben Jahr aufgeschrieben habe, sind noch identisch zu dem Tag heute. Ich muss überhaupt keine Diskussion führen. Natürlich geht's wieder nicht. Und das ist, von daher ist, wenn wir über risikobasiertes Denken sprechen und gehen in die normative Kiste und reden von dokumentierten Informationen und sagen, schreib es auf und weiß es nach, dann ist es genau das. Und nicht zwingend die 5x5 Matrix mit irgendwelchen abstrusen Dingen in der 9001 sind, ja.
Ja, du hast schon eigentlich, den kann ich gar nicht mehr viel mehr hinzufügen, weil du hast es eigentlich zusammengefasst und die Leute, die regelmäßig uns zuhören, merken wahrscheinlich immer wieder, dass wir beim Thema Risikomanagement immer ein bisschen ausufernder werden.
Ja, können
das
wir.
Das ist halt ein bisschen unser Ding, muss ich uns verteidigen, weil das ist halt auch so ein Thema, was uns ja wirklich besonders am Herzen liegt, wo wir sagen, das ist etwa so eine ungenutzte Chance, wenn du das nicht machst. Also, und das Machen heißt halt nicht immer total ausufernd, sondern das kann auch ganz einfach sein. Aber sich mit beschäftigen und einfach gucken, was kann passieren. Und genau, um halt zukünftig auch clevere Entscheidungen zu treffen, wie du sagst. Manche Themen kommen ja immer wieder auf. Und dann habe ich irgendeine Entscheidungsgrundlage und die verbessert sich jedes Mal. Die Datenlage ändert sich ja jedes Mal. Und vielleicht sieht es in einem halben Jahr anders aus, aber dann muss ich mir die Arbeit nicht nochmal machen, drüber nachzudenken und ein 5-stündiges Meeting zu machen. Was könnte eigentlich alles schiefgehen, sondern ich kann an dem Punkt weitermachen, wo ich vorher schon war.
Wenn du ein Teams-Meeting zu dem Thema machst und bist zu faul zum Protokoll, möchtest kein Protokoll schreiben, hey, dann drück auf den Aufnahmeknopf und leg dir das Video in der Ecke ab. Ja, wo einfach drin steht, Video, Abstimmung, Entscheidung, Maschinenkauf.
Ja, 05 oder 06. Es gibt auch KI-Assistenten, die dir das Ganze transkribieren und aufschreiben und dann auch noch direkt anpassen. Also
deswegen reden wir ja hier.
Gibt's genug.
Wir reden ja nicht davon, dass die Dokumentation danach irgendwie 3 Stunden dauert und super komplex ist, sondern wir gehen davon, schreib das irgendwo auf oder speicher das irgendwo so ab, dass du nachvollziehbar noch weißt in 2-3 Monaten, warum du die Entscheidung getroffen hast, welches war die Basis, um auch zu vergleichen können, haben sich die Parameter geändert.
Ja, deswegen, also oft ist die Antwort, schreib es einfach mal auf, vielleicht brauchst du es später.
Ja,
wichtig ist nur, legt es systematisch ab. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man alles aufschreibt, irgendwo hat, aber niemand mehr weiß, wo. Und du es danach suchen musst.
Ja, und was ich merke ist, dass wenn du es aufschreibst, aber ganze pauschale Sache, wenn du so Dinge nochmal aufschreibst, wirst du dir nochmal anders da bewusst und es triggert dich nochmal ganz anders an. Von daher, ich schreibe so Sachen einfach auf.
Ja, nee, also wir sind ja beide Fans, sowas, sage ich mal, doch ein bisschen systematisch anzugehen. Und auch dann regelmäßig mal zu hinterfragen, also zu gucken, ist das sinnvoll, was ich mache? Das gilt nämlich auch für Risikomanagementsysteme, weil die sollen nicht zum Dokumentationswahnsinn werden, sondern man muss auch regelmäßig gucken, gucke ich mir die richtigen Sachen an. Auch da kommt wieder Plan, Do, Check, Act rein. Ne? Auch der Risikomanagementprozess ist von diesem Standardding halt betroffen, dass man auch diesen Prozess hinterfragt und sagt, auch hat der gerade noch den, hat der noch den richtigen Fokus? Ist wirklich das Zielfernrohr von meinem Risikomanagementprozess auf der richtigen Stelle, sage ich mal? Oder schieße ich hier gerade auf der Zielscheibe an die falsche Stelle? Ne?
Also das viele Risikomanagementprozesse benötigen aus meiner Sicht dringend mal ein C und ein A.
Ja, ein bisschen Zielwasser auf jeden Fall.
Und, die hören meistens nach dem D nämlich auf und dann hast du das Problem, ja.
Ja, also ich glaube, das ist auch eins der häufigsten Probleme. Wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir uns nicht schon wieder zu viel Risikomanagement verlieren. Weiter, ja. Deswegen sage ich jetzt noch eine Sache, dass man einfach guckt, bin ich hier an der richtigen Stelle so ein bisschen. Weil du kannst im Risikomanagement extrem viel Aufwand treiben. Aber die wichtigste Sache ist wirklich zu sagen, wo ist mein Fokus? Wo muss ich sinnvoll drauf gucken? Wo bringt es mir am meisten? Also ich habe ja nicht endlos Ressourcen, weil Risikomanagement ist meistens eine Ressourcenfrage. Das heißt, wie viel Zeit habe ich mich damit zu beschäftigen? Und die knappen Ressource oder die Zeitressource, die ich da habe, die muss ich sinnvoll einsetzen.
Ja, stellst einen Risikomanager ein, ist doch gar kein Problem. Vollzeitstelle, der zweimal die Woche für 2 Stunden auf ein Meeting einlädt mit einem erweiterten Führungskreis, wo du das ganze Thema besprechen kannst dann halt einfach.
Und dann maximal viele Ressourcen bündelst in wenigen Stunden, um richtig viel Output zu schaffen. Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Deswegen, also wir werden da in den nächsten Folgen sicherlich auch noch weiter drüber sprechen, aber ich glaube, so langsam müssen wir auch mal gucken, dass wir mal noch weiterspringen. Wir haben uns jetzt so ein bisschen durch die Nuller-Kapitel gewurschtelt und wie ich finde, ein paar echt spannende Themen angesprochen und es bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel übrig, weil die Kapitel 1 bis 3 sind eigentlich relativ schnell, würde ich mal sagen, abgesprochen. Wir haben als nächstes noch ein bisschen den Anwendungsbereich, wo wir eigentlich am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen haben, warum man eigentlich Qualitätsmanagement macht. Das heißt, ich habe meine Gründe, weil ich sage, ich arbeite an meiner Qualität. Es wird erwartet, ich bin fokussiert auf Kundenzufriedenheit und Verbesserung so ein bisschen. Und dann geht das Ganze eigentlich nur noch in ein paar normative Verweise und in das Thema Begriffe über, die halt so ein bisschen dazu zählen. Und das hat man eigentlich auch schon so ein bisschen, dass wir ja so ein bisschen über Sprache gesprochen haben und was die Verständlichkeiten sind. Jetzt, wie ist so deine Einschätzung? Braucht man die ISO 9000, die auch die Begriffe erklärt und so die Grundlagen noch ein bisschen weiter ausführt? Muss man die auch kaufen?
Du fragst mich in Zeiten von ChatGPT, ob man die 9000 noch kaufen muss.
Also auch da nochmal Spoiler, ChatGPT hat die Norm nicht drin. Ganz egal, was ihr versucht, es crasht.
Aber ein anderes Thema, ich würde sie kaufen, sage ich dir ganz ehrlich, weil viele, viele Begriffe erklärt werden und dir viele Dinge nochmal helfen und nochmal eine Unterstützung auf den ganzen Kram bringen. Wenn du Rookie bist, wenn du einsteigst und auch für die im System schon drin sind, gönnt's euch. Nehmt euch die Norm, zumal die 9000 auch, machen wir den Sprung weiter, die referenziert halt auch auf andere Normen. Also in anderen Normen ist die 9000 auch referenziert auf solche Sachen und ich finde es eine gute Basis, um mal einen Blick zu riskieren, mal die Begrifflichkeiten zu verstehen, um ganz klar zu sein. Und auch da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe die 9000 auch schon in Audits gezogen, weil wir über Begrifflichkeiten beim externen Audit diskutiert haben, der Auditor eine andere Auffassung hatte, wie das, was in der 9000 steht. Und dann ist es ganz schön, wenn du die 9000 kurz rausziehen kannst, kannst ihm sagen, also ich interpretiere jetzt den Begriff genauso, wie er in der 9000 definiert ist. Somit sind wir konform. Deine Idee ist zwar toll, aber gönn dir doch mal die 9000. Also den Fall habe ich im Leben schon gehabt und in der Auditsituation schon gehabt. Von daher spätestens ab dem Punkt habe ich gesagt, eine 9000 gehört dazu.
Ja, ich würde auch sagen, die 200 Euro kann man noch investieren. Wobei, wenn man es noch nicht gemacht hat und sie bisher nicht gebraucht hat, auch die wird jetzt zusammen mit 9001 revisioniert. Also geht die Welt nicht unter, kann man auch noch ein paar Monate warten. Irgendwann nächstes Jahr kommt sie wahrscheinlich gleich mit. Die Welt wird nicht untergehen ohne die ISO 9000, aber ich bin der Meinung, sie ist auch praktisch, weil sie halt viele Grundbegriffe erklärt. Und da kommen wir jetzt so zum anderen Thema, was ja auch noch dort in den Kapitel angesprochen wird, so ein bisschen normative Verweise und andere Bezüge zu anderen Normen. die Normsprache ist ja ein bisschen so gebaut, dass sie sich durch alle Normen durchzieht, so ein bisschen.
Ja.
Und es, gerade wenn ich integrierte Managementsysteme fahre, macht es halt auch Sinn, mich auf Begriffe zu einigen.
Genau.
Damit es mir das Ganze vereinfacht. Also niemand muss exakt die Begriffe aus der Norm nehmen. Man kann die Sachen anders benennen. Ich muss es nur in meinem QM-System irgendwo hinterlegen und definieren. Ich mache mir aber das Leben ein bisschen einfacher, wenn ich so ein paar typische Normbegriffe, das kann Verbesserung sein, Abweichungen, nicht, ich muss nicht alles Nicht-Konformität nennen oder sowas, aber
ja,
ich sollte ein paar Begriffe haben, die sich wirklich so durchziehen durchs QM-System, die auch allen klar sind, die ich auch in meinem QM-System hinterlege, damit die Leute mal nachgucken können,
ja,
und nicht nur bei ChatGPT oder Google gucken müssen, sondern da hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast ein sinnvolles Glossar. Und ich finde halt gerade dann, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich 9001, jetzt mache ich noch Arbeitsmanagement, jetzt mache ich noch Cybersecurity, jetzt mache ich noch Umweltmanagement und ich baue so meine auf meine High-Level-Structure auf und baue mein IMS aus, mein integriertes Managementsystem, dann profitiere ich halt sehr davon, wenn ich damit halt so eine gewisse Basis habe, wo die Sachen auch besser zusammen funktionieren, weil ich nicht verschiedene Sachen miteinander versuche zu mischen, ja, die dasselbe bedeuten vielleicht, weil ich da aus meinem eigenen Unternehmen zu viele eigene Begriffe habe.
Super toller Teaser dafür oder für die 9000, dass man auf eine einheitliche Normsprache kommt. Dass der Auditor sich wohler fühlt, wenn er die Begriffe kennt und ja, ein bisschen querreferenzieren kann, ist das eine. Ist aber nicht das Fokus. Der Fokus liegt auf uns, unserem Unternehmen, unserer Sache. Aber spätestens, wenn ich über die 9001 hinausgehen will und habe andere Sachen und aber auch spätestens dann, wenn ich mit anderen Unternehmen interagiere, also Lieferantenmanagement, Lieferantenbewertung, ich habe Lieferanten, die nach 9001 zertifiziert sind, ich habe einen Kunden, der will, dass ich zertifiziert bin und wir in einen Wording reingehen, hilft halt ein harmonisiertes Wording ungemein. Und was auch Tipp von mir, so früh wie möglich im Unternehmen mit einer Begriffserklärung anfangen, um so Basics zu klären. Ist es eine Geschäftsführung oder ist es eine Geschäftsleitung? Ist es die HR oder ist es die Personalabteilung? Weil wenn ich mir Systeme aufbaue und habe einmal eine gelebte Kultur drin und kriege da kein sauberes Wording rein, ist das mega schwer wieder rauszukriegen. Und ich denke jetzt gerade an unser zweites Lieblingsthema, neben dem Risikomanagement mit digitalen Managementsystemen und such mal was. Ja, such mal nach der Geschäftsleitung, wenn du sie mit GL abkürzt oder so Spielereien. Das sind einfach so praktische Dinge. So schnell und so einfach und so früh wie möglich in einem Unternehmen einheitliche Wordings einführen, damit man nachher in Suchfunktionen und in der Unternehmenssprache gleich ist und eindeutig.
Ja, wie du gesagt hast, es ist einfach mit anderen Unternehmen, im Unternehmen, durch die Vergleichbarkeit, durch die Normierung ja einfach viel einfacher. Ja. Und ich tue mir damit tatsächlich einen Gefallen, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht eigene Sprache dort mit reinbringen darf.
Nein.
Also wenn ich im Unternehmen schon immer etwas irgendwie genannt habe, um Gottes Willen, behaltet es ruhig bei, das ist absolut okay. Guckt halt, wie ihr es integriert und dass es sich dann halt auch durchzieht und dann auch so in eurem eigenen Glossar auftaucht. Also
genau,
das ist halt die klassische Abkürzungsliste, die wir ja zum Beispiel auch in jedem digitalen Managementsystem führen, wo dann die Sachen drinstehen und auch vielleicht mit ein bisschen Erläuterung und Hintergrund, was das eigentlich bedeutet. Also im Endeffekt, wenn ich irgendwelche Abkürzungen benutze, ist es auch sinnvoll, nicht nur, was bedeutet die Abkürzung, das Wort da hinten dran zu schreiben, sondern auch vielleicht, was bedeutet das bei uns im Unternehmen? Also, dass bei HR nicht einfach nur ausgeschrieben wird, sondern das ist bei uns die Abteilung, die kümmert sich um folgende Sachen. Also ein bisschen Kontext ist bei so Sachen auch wirklich viel wert, weil es auch Verständnis schafft.
Ja, ich habe das auch bei Kunden, die haben für gewisse Dinge ihr eigenes Wording. Da hast du, wenn du in das Unternehmen reinkommst und sagst, da blickst du gar nicht durch, was die jetzt damit meinen. Aber für die im Unternehmen ist das klar. Neue Mitarbeiter, die ongeboardet werden, kriegen sofort bei. Das ist die Liste, die heißt so und so. Die ist genau daran dafür da. Da bist du als Externer, wenn du das musst du wissen. Und selbst wenn das verankert ist und wir haben Auditoren, die regelmäßig kommen, die wissen das jetzt auch. Die fragen schon immer nach dieser Liste, grinsen sich ein bisschen einen im Bart, wie sie heißt. Aber das ist okay, das ist fein. Aber es sollte in der Begriffsbestimmung drinstehen. Unsere Liste heißt so und so. Mit dieser Liste verwalten wir Urlaube. Ja, die kann jetzt so lustig heißen, wie sie will. Oder wir haben, ich mache mal ein anderes Beispiel, wir haben einen Kunden, da ist das Kappa-Management, nennt sich Villa Kunderbund. Dann ist das, wenn das im Unternehmen klar ist, dass das Kappa-Management oder das Ticketsystem für die Villa Kunderbund ist, das Villa Kunderbund. Dem ist so. Da sagt doch kein Auditor was gegen. Im ersten Jahr fragt er, was ist denn mit der Kundenbund? Das haben wir ihm erklärt, dann ist gut. Aber in irgendeiner Art und Weise, an irgendeiner Stelle, einmal gerade ziehen. Villa Kunderbund ist unser Ticketsystem oder unser Kappa-Management. Damit Korrekturen, Vorbeugemaßnahmen, um mal wieder in den Normtext reinzugehen und in die 9000 reinzukommen. Dann ist das safe, ja.
Und dann kann man sogar ein bisschen Spaß mit Normen haben.
Ja.
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 Spaß und Normen ist vielleicht mal noch ein eigenes Thema für sich.
Ja.
Man kann auf jeden Fall beim Entforschen der Norm ein bisschen Spaß haben.
Ja.
Ich würde sagen, wir hatten auch ein bisschen Spaß jetzt mal, die meiner Meinung nach ein bisschen vernachlässigten Kapitel davor, Kapitel 4, so ein bisschen mal durchzugehen. Ich hoffe, das war auch für alle anderen interessant. Könnt ihr uns ja gerne mal Feedback geben. Ich fand es auf jeden Fall spannend. Mir hat es Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Die mal ein bisschen aufzuräumen.
Und ich würde sagen, in einer der nächsten Podcasts, jetzt haben wir mal den ganzen Anfang gemacht, gucken wir uns mal die Anhänge an, weil in den Anhängen,
oh ja,
man wird es nicht glauben, aber die Norm geht halt auch noch nach der 10.3 weiter. Also die fängt nicht nur nicht bei 4 an, sondern die hört auch nicht nach 10.3 auf. Aber ein anderes Thema, ein anderer Zeitpunkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.